Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir. Er ist ja Rapper, Musiker, Unternehmer, Performer, Promoter, alles in einem. Es ist kein geringerer als unser Baby Brown hier. Grüß dich.
Grüß dich.
Mega, dass du heute hier bist.
Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne.
Und ich habe ja immer verschiedene Leute hier bei mir auf der Couch sitzen. Ne? Es sind ja wirklich Unternehmer, Marken, Menschen, die über ihre Produkte sprechen. Und ja, heute bist du letztendlich ja das Produkt, um was es geht.
Genau.
Und wir haben uns kennengelernt, eigentlich ganz lustig. Wir vermieten ja hier mal ein paar Räume
genau.
Bei uns im Neospace. Und da kam irgendwann mal so die Anfrage von dir, dass du gerne ein Musikvideo drehen würdest hier.
Richtig.
Genau in diesem Raum hier auch, ne, im Grand Salon hier bei uns. Und du hast mir gerade schon ein paar Ausschnitte gezeigt. Mega cool, ich bin gespannt. Wann kommt die Single raus?
Die Single kommt, Musiksingle kommt am 27. noch und das Video entweder mit der Single oder 2-3 Tage später. Aber auf jeden Fall spätestens 30., 31. kommt das Video.
Okay, also spätestens Silvester sozusagen kann das jeder irgendwie...
Genau, also es muss dieses Jahr sein.
auf den unterschiedlichsten Kanälen holen. Wir werden auf jeden Fall in den Short Notes unten entsprechend die Links einblenden. Und wer sich natürlich dafür interessiert, kann sich nachher natürlich auch den Song anhören dazu. Ja, mein Lieber, deine Reise an sich ist ziemlich beeindruckend, weil du bist ja schon sehr, sehr lange in diesem Business unterwegs.
Genau.
Sag mal ganz ehrlich, wie kommt man dazu, Rapper zu werden?
Also ich sag dir ganz ehrlich, man muss halt Musik mögen und ich habe sehr, sehr früh angefangen mit meinen Eltern. Also früher halt, ne, da waren wir noch klein, da haben wir einfach Kamera aufgestellt und haben getan, so gesungen, so Mini-Playback-Show, unsere Art, von früher noch die Show und ja, so ist es halt gekommen. Dann habe ich halt meine Schule gemacht, mein Abitur gemacht und ich bin halt Perser. Unsere Family ist halt so, du musst studieren, du musst studieren, du musst studieren. So. Und dann habe ich halt immer nebenbei Musik gemacht. Ne? Ich habe mit 15 angefangen, so mich reinzufuchsen, wie man das so schön sagt. Und habe dann Step by Step so alles aufgebaut. So. Ich habe mir selber Englisch beigebracht, so irgendwie. Und weil Schulenglisch ist ja halt, ne, ist, und ja, und dann, genau, und dann Step by Step aufgebaut und mit 19, 20 habe ich dann richtig losgelegt. Nach meinem Abi habe ich studiert, nebenbei trotzdem Musik gemacht, so. Es war halt, ne, man muss halt wirklich, wie man sagt, man muss halt komplett Passion dafür haben, so, ne. Man muss so komplett da drin sein, sonst bringt das halt nichts. Wenn man so nebenbei macht, ja, ich mag Musik, ich mache jetzt mal einen Rap. Das bringt nichts.
Also Fokus ist extrem.
Fokus in dieser extrem,
Branche, in diesem
definitiv.
Jetzt ist es ja so, man ist ja nicht von heute auf morgen bekannt und auch nicht von heute auf morgen erfolgreich.
Genau.
Das ist mit Sicherheit ja ein langer Weg. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir gewesen? Du hast gesagt, ein bisschen nebenbei das Ganze gemacht, so bist du da reingekommen. Aber
genau. Ab
wann fing es denn irgendwo an, aus dem Hobby, sage ich jetzt mal, irgendwo auf Business zu werden?
Also bei mir hat es angefangen 2012. Also ich habe als erstes Mal, mit einem DJ, haben wir komplett Deutschland immer Tour gemacht. Das heißt, MC, DJ hat aufgelegt, ich habe die Leute angeheizt und bla bla. So hat es angefangen. Und irgendwann hatten wir dann wirklich so 20 Gigs im Monat. Der Monat hat nur 30 Tage. Da musst du überlegen, das ist Wahnsinn gewesen. Und das war halt too much für mich so. Es war zu viel, ne, so irgendwann. Es war cool, ich liebe das, aber ne, du bist nur unterwegs so. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, weißt du was, ich höre damit auf. Ich fokussiere mich jetzt auf Real Releases und Musikvideos. Und wenn Konzerte kommen, dann wirklich nur Baby Brown Konzerte, dass ich halt dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, 30 Konzerte im Jahr habe, aber dann richtig. Und so ist es halt dazu gekommen. Dann haben wir die erste Single rausgehauen. Die war sehr stark, mit ein paar Freunden zusammen. Dann haben wir uns überlegt, zweite, dritte, vierte, fünfte Single, die waren alle in den MTV-Charts, Top 10. Und dann habe ich meine Monster-Single dann, solo, habe rausgehauen. Hätte niemals gedacht, niemals, weil das war, ich war der Erste, der orientalische Musik mit Rap verbunden hat, mit US-Rap. Und das war 2015. Dann habe ich die Single rausgehauen und irgendwann saß ich zu Hause und rufen mich Leute aus Türkei an, aus verschiedenen Ländern an und sagen, hey, wir wollen das lizenzieren. Ich wusste gar nicht, was das ist, lizenzieren. So, ne? Ich habe gesagt, was bedeutet das so? Ne? Also, und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Das bedeutet einfach, dass du die Single an Türkei gibst, für zum Beispiel 2 Jahre. Und die geben dir dann Geld und machen 50-50 mit dir. Die dürfen dann exklusiv in Türkei verkaufen, promoten, bla bla. So haben wir es gemacht. Und in den ersten 2 Monaten hatte ich so 300, 400, 500.000 Klicks, was für damals eine Menge war.
Ne? Das hat kein Vergleich zu heute.
Gar kein Vergleich. Und irgendwann habe ich es dann in verschiedenen Ländern abgegeben. Und ich hatte dann jeden Tag 1-2 Millionen. Und ich war geschockt. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? So, und dann wurde das wurde ein Hit.
Welche Single war das?
Oriental Poison. Genau. Ich habe dann irgendwann das Feedback bekommen vom Label und die sagen dann zu mir, hey, du bist in 6 Ländern, bist du auf 1, 10 Ländern, bist du 8 Ländern Top 10, 16 Ländern Top 10. Ja, und so ging es dann los. Dann fingen die Konzerte an.
Aber ganz kurz, wie kam das denn dazu? Also, dass plötzlich dieser Hype da entstanden ist.
Das weiß ich nicht. Es ist eine Sache, also wir haben ja vorher schon einen Namen gemacht, ne, in Deutschland. Wir haben uns einen Namen gemacht in Deutschland und waren sehr, 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 sehr bekannt in der DJ-Szene.
Ja.
Auch natürlich Private People, aber das war halt nicht so jetzt, wo man drüber reden kann. Das war jetzt nicht die Welt.
Ne? Aber das ist so sukzessive, organisch gewachsen.
Genau, organisch und langsamer. Langsam gewachsen, muss ich überlegen, 5 Singles mit 5 Musikvideos, dauert halt eine Zeit, ne, so.
Ist klar.
Und dann irgendwann kam dann die Single unerwartet, bam, durch die Decke gegangen und ich war geschockt. Und meine ganzen Freunde haben dann damals mir gesagt, hey, du bist Baby Brown, du machst so US-Rap, so amerikanische, englische Musik, so dies, das. Warum machst du Oriental rein und so dies, das? Und ich bin halt Perser, so, ich stehe auf diese orientalische Sachen, ne. Und das war halt für mich so eine Probe. Weil ich bin so ein Typ, muss dir vorstellen, mir ist es egal, was die Leute von mir denken. So, ich mach einfach. Natürlich ist es nicht egal. So, ne? Man versucht schon in einem bestimmten Rahmen so, ne, die Leute auch natürlich zufriedenzustellen.
Logisch.
Aber in dem Sinne, dass du jetzt zum Beispiel, wenn einer zu dir sagt, ja, mach deinen Job lieber so oder so, und dann sagst du auch so, ey, kümmere dich um deinen Stuff. So, ne? So war es bei mir. Und dann irgendwann wegen der Einstellung, wegen dem, denke ich mal, ist das hochgegangen, weil die ganzen Leute waren geschockt, warum machst du Oriental rein? Bla bla und hin und her, dies, das. Ich habe gesagt, hey, mein Business, halt euch da aus.
Da sieht man jetzt endlich wieder das Thema Authentizität, ne?
Super.
Gerade in dieser Szene einfach der wahnsinnige Rolle spielt. Ja. Nicht nur in der Szene, überall. Also ich finde generell, wenn du eine Marke werden willst, musst du authentisch sein, weil früher oder später merkt das dein Publikum.
Genau, richtig. Und
das ist halt selbst ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und ich sag dir so, natürlich ist es bei Rap-Musik so, dass man so ein bisschen auf die, ne, auf die Kacke haut, so,
ja,
sag ich
ja,
mal. Ne?
So, ja.
Ne, so Schmuck und bla und bling bling und steht voll auf sowas. Ne? Das war schon früher so, es ist jetzt so. Und dann, immer so, ne? Und dann hat man halt, natürlich übertreibt man ein bisschen in den Videos, ist ja bei jedem so. So, man mietet sich dann Lambo und holt dann die hübschesten Frauen und bla bla. Und so hat sich dann, ne, das Ganze auch entwickelt. Irgendwann bin ich in die Rolle reingeschlüpft und bin da auch nicht mehr rausgekommen. Also nicht, dass ich jetzt sage, so, ich nenne mich selber schizophren. So, ne, meine Deutung dafür.
Ja, ja, ja.
Weil du bist auf der einen Seite bist du der Künstler und du bist auf der anderen Seite die Privatperson. Du musst das trennen. Trennst du es nicht, dann fällst du in Schwierigkeiten, ne? Weil manche, es gibt Künstler, so die werden dann Rapper und dann sind die auch Privatrapper, so rollen rum, dies, das, was halt irgendwann dazu führt, wenn du dann zum Beispiel deinen Erfolg dann so ein bisschen nachlässt, dass du halt dran gewöhnt bist, immer noch dieser Rapper zu sein, aber kein Feedback zurückkommt. Dann drehst du durch, fängst an mit Stoff und fängst an mit Alkohol und bla bla. Ich habe auch früher Alkohol getrunken, alles gut so, ne? Aber irgendwann habe ich schon auch gedacht, ey, komm, wir haben zustanden, ist okay, reicht.
Ja.
Und deswegen trinke ich auch keinen Alkohol mehr und nehme sowieso nichts anderes. So ist das halt.
Ja, das ist halt diese zwei Welten letztendlich, definitiv, um die es geht. Ich glaube, man muss halt, wir haben ja gerade drüber gesprochen, diese Authentizität irgendwie vom Inneren letztendlich, sorgt dafür, dass diese Ehrlichkeit natürlich irgendwo ankommt. Gerade auch in der Musik, transportierst du natürlich auch eine gewisse Story.
Natürlich.
Und Fakt ist, Thema Lambos, Schmuck etc., das gehört halt da dazu. Das ist eine Art der Inszenierung. Ja? Ja. Letztendlich Marken müssen inszeniert werden. Natürlich. Und da gibt es wissenschaftliche Studien dazu, die ja auch besagen, dass letztendlich die Art und Weise, wie du deine Botschaft kommunizierst, entscheidet allein nicht darüber, ob dein Publikum in dich investiert oder eben nicht.
Richtig. Was ich halt immer sage, was die Leute halt, also Leute, die halt jetzt nicht in der Rap-Szene sind oder das auch privat hören, die machen sich ja so ein bisschen lustig über Rapper. Aber ich muss dir ehrlich sagen, guck mal, Deutschrap war früher, wir reden mal über Deutschrap, Deutschrap war früher in Deutschland halt überhaupt nicht angesehen. In Deutschland war Schlager angesehen, so. Die Seriöse und, man weiß ja, wie Schlager und Schlagerleute sind, so, total cool auch, alles easy, bla bla. Aber irgendwann ist dann die Rap-Musik reingekommen. Und die Leute, die sind halt so drauf oder waren so drauf, dass sie sagen, ja, guck mal, Lamborghini, jeder fährt einen Wagen und voll Sound, laut und getuned und dicke Ketten, wie kann man nur so viele Dings tragen? Aber auf der anderen Seite vergessen die, dass die Deutschrap-Szene die Wirtschaft heftig angekurbelt hat. Warum? Weil wir kaufen die dicken Autos. Wir kaufen das Gold, wir kaufen den Schmuck, bla bla. Und der Schmuck, den wir haben, der ist nicht dumm, wie die Leute das darstellen. Guck mal, ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal blank bin, ich verkaufe einen Ohrring, hab mal aus.
Ist eine super Wertanlage letztendlich.
Guck genau.
An Goldpreis.
Genau.
Auf dem All-Time-High, oder?
Absolut. Safe. Und das ist das halt. Und wie gesagt, so ist das halt. Man muss das halt betrachten. Also ich nehme es auch kein Böse, über uns lacht. Ich finde es auch lustig so, Aber im Endeffekt ist es halt so, man muss schon ein bisschen weiterdenken. So,
Es ist ja wie in jeder Szene, wie in jedem Bereich. Es wird immer Hater geben und es wird immer Befürworter geben.
Und ohne Hater bist du halt nicht interessant.
Es gibt, wie gesagt, in jeder Szene, auch bei uns, auch in der Wirtschaft, im Business an sich, im Marketing, überall gibt es letztendlich Leute, die polarisieren.
Natürlich.
Und wenn du polarisierst, hast du automatisch Hater. Und ohne die Hater würde deine Reichweite gar nicht so nach oben getrieben werden.
Definitiv.
Und das ist das, was die meisten halt überhaupt nicht verstehen, ist, dass Reichweite einer der wichtigsten Faktoren ist letztendlich, um irgendwo erfolgreich im Business auch zu sein.
Definitiv.
Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ohne Reichweite, ohne Publikum, ohne Community, sag ich mal.
Besonders heutzutage.
Hättest du coole Lieder wahrscheinlich, aber wenn sie niemand hört.
Das ist das. Weil guck mal, wenn du als Musiker zum Beispiel jetzt eine Single rausbringst und die kann so stark sein, wie du willst. Ja. Das Video kann so teuer sein und so heftig sein, wie es will. Aber wenn es keiner mitbekommt, kannst du trinken, Tonne werfen. Oder du kannst dann irgendwann zu deinen engen Freunden sagen, guck mal, was für ein schönes Video ich habe. Es juckt aber keinen. Nicht, weil das schlecht ist, weil es einfach keiner mitbekommt. Ja. Keiner weiß, dass es da ist.
Definitiv. Stichpunkt Community, haben wir gerade schon gesagt, wie wichtig letztendlich ja die Community ist. Hat sich die Community von alleine bei dir entwickelt, von alleine aufgebaut oder hast du gewisse Maßnahmen ergriffen, strategisch überlegt, wie schaffe ich es jetzt, meine Community entsprechend zu erweitern?
Also ich muss dir ehrlich sagen, am Anfang habe ich Musik gemacht, weil ich Musik machen wollte. Ich kannte mich überhaupt nicht aus. Ich wusste nicht, Community. Ich hab Musik gemacht für meine Freunde so. Für die Leute, die ich kannte. Ich war gar nicht in dem Mindset, dass man überhaupt die Welt catchen könnte. Klar sehe ich das bei amerikanischen Blabla. Aber das war so unerreichbar, dass man sagt so, hey, Hauptsache die Freunde kommen und sagen, boah, coole Single. Und du weißt so, man
denkt nicht weiter.
Genau. Und zu deiner Frage, meine Community, ich sag dir ehrlich, ich habe gar nicht drauf geachtet und gar nichts gemacht ab hier. Natürlich hat man immer mal wieder gepostet und bla bla, aber früher gab es kein Instagram, kein TikTok, da gab es halt Soundcloud und MSN und dann hat man CDs gebrannt und verschenkt und so Sachen. Ne? Und irgendwann, wie gesagt, als das Ding geplatzt ist, Oriental Poison, da kam das alles von selber. Also, okay. Und danach habe ich erst realisiert, boah, krass, Ne? Man muss, ne, dann die nächste Single muss dann promotet werden, weil du musst ja den Standard, zum Beispiel du bringst eine Single raus und die nächste Single muss noch heftiger sein.
Ne? Damit der es nicht abflacht sozusagen.
Genau, sonst bist du ein One-Hit-One. Ne? So, und die haben ja 5 Singles schon in den Top-Dings gehabt, in den Top-10 gehabt. Dann The Oriental Poison ist durchgedreht und dann haben viele Leute auch, viele Manager auch, dann kommen auch falsche Leute halt, ne? Nicht privat, privat gibt es auch immer falsche Leute, aber dann kamen auch falsche Business-Leute zu denen. Und die guten Business-Leute haben zu mir gesagt, hey Bro, guck mal, die nächste Single muss entweder genauso stark sein oder die muss noch heftiger sein. So, dann habe ich ein bisschen Panik bekommen, so, ne? Weil ich habe das erste Mal so einen Drop gemacht, so weltweit, ich denke so, wow, wie soll ich die nächste Single jetzt, woher soll ich das wissen? Ja. Und irgendwann dann haben wir dann gesessen, gemacht, ich habe danach noch 1-2 Singles rausgehauen, die waren okay, die waren aber nicht. Und dann habe ich dann mich hingesetzt und wirklich recherchiert. Da hat es angefangen, recherchiert, was musst du machen, wie musst du machen, in welche Richtung musst du gehen. Und dann habe ich mit ein paar Leuten connected, mich zusammen, mit, ne, Zusammenarbeit zusammen gemacht und bla bla bla. Und dann kam die nächste Single.
Und dann ab dem Moment wurde es dann sozusagen, ging es in eine ganz andere Professionalität sozusagen.
Definitiv. Rein. Und hätte ich die nächste Single war dann Pertü mit einem Albaner zusammen. Und früher war es nicht so, dass die Albaner halt so nicht gingen, ne? Das war früher, dieses Business. Früher waren Amerikaner. So, Punkt. Und dann habe ich mit einem Albaner, wie mein Kopf halt wieder ist, habe ich gesagt, hey, ich möchte einen Albaner drin haben.
Wieder anders.
Wieder komplett, aber auch die gleiche Richtung. Und dann habe ich mir einen super coolen Sänger genommen und bin dann wieder durch die Decke gegangen. Ich habe gesagt, ey, boom. Ich war so stolz auf mich, bin ich immer noch. Also ich bin, ne, wenn du mich fragst, ich bin King, King Kong. Was soll ich machen? Du musst die Einstellung.
Musst du, glaube ich, sein.
Ja, hast du die Einstellung nicht, zweifelst an die, dann bist du auch nicht bitte. So, ne? Ja, und dann so halt. Ne?
Die sozialen Kanäle, ne? Hast du ja selber gesagt, früher war das aber auch so, ne? Mit den ganzen Klicks und den ganzen Plattformen und wie auch immer. Jetzt ist ja natürlich in den letzten Jahren das Thema Social Media extremst durch die Decke gegangen.
Genau.
Also es kamen neue Plattformen. Ich weiß noch bei mir damals StudiVZ und was weiß ich was da ab. Wir haben in Deutschland noch gar kein Facebook, weil das
richtig.
Ja international war, da amerikanisch und englisch und so.
Richtig,
ne? Mittlerweile sind ja die sozialen Kanäle nicht mehr wegzudenken. Also nicht nur im unternehmerischen Kontext oder im Produktkontext, sondern natürlich auch für jeden Einzelnen, der seine Marke, seine Person nach vorne treibt.
Definitiv.
Würdest du sagen, dass es durch diese vielen Möglichkeiten, die es jetzt in diesen Social Media gibt, dass es einfacher ist, Reichweite zu generieren, oder ist es eher schwieriger geworden?
Nein, ich finde, das ist einfacher.
Ist einfacher
geworden. Definitiv. Weil guck mal, es ist einfacher geworden, aber du musst mehr arbeiten. Warum? Weil die Konkurrenz groß ist. Das heißt, du kannst nicht wie früher einfach sagen, hey, hier ist Baby Brown, was geht ab, meine neue Single raus. Das interessiert keinen. Du musst schon ein halbes Musikvideo drehen und das posten, damit die Leute überhaupt erstmal aufmerksam werden, damit die Leute das überhaupt gerne gucken. Und dieses halbe Musikvideo, wenn du dann Influencer bist, ich bin jetzt ein Influencer, denke ich mal.
Ja, bist du schon. Wenn man die Reichweite betrachtet, bist du schon.
Aber so, dass ich mich jetzt so übertrieben über TikTok und Instagram kümmere, mache ich halt nicht. Also, aber jetzt, heutzutage, du musst überlegen, die Leute, die haben angefangen mit 1-2 Videos im Monat. Heutzutage, wenn du 3-4 Videos im Monat nicht postest und das high professional, dann bist du sofort out. Das wird alles schnelllebiger.
Die Erwartungshaltung ist, glaube ich, auch eine
andere. Definitiv.
Du hast gerade gesagt, Aufmerksamkeitsspanne. Ich habe vor kurzem in einem Magazin gelesen, die Aufmerksamkeitsspanne ist unter der eines Goldfischs. Also safe. Mittlerweile.
Safe.
Das heißt, die Erwartungshaltung überhaupt, damit wir mit unserer Aufmerksamkeit bezahlen als Nutzer irgendwo,
genau.
die ist so groß geworden, dass es letztendlich genau das, was du sagst, auch, du musst schon so viel liefern, du musst so viel Content, so viel Mehrwert liefern, wo du früher eigentlich schon Geld für bekommen hast,
richtig.
Musst du eigentlich schon hier kostenlos alles rausgeben.
Damit aber auf der anderen, du hast vollkommen recht, aber auf der anderen Seite musst du auch überlegen, guck mal, TikTok, Instagram, Spotify, alle Social-Media-Kanäle, die du kennst, die sind alle gratis. Für den Rapper ist gratis und auch für den Nutzer. Das bedeutet heutzutage, die Firmen machen Geld mit Klicks.
Absolut.
Und zum Beispiel früher war es so, wenn du eine Single rausbringst, die Leute mussten das bei iTunes bezahlen und runterladen. Heutzutage hast du 7,99, denke ich mal, ich weiß nicht, wie viel das genau ist. Spotify, du kannst alles hören. Ne? Aber dann werden die durch Klicks bezahlt. Das heißt, das ist besser geworden auf der einen Seite, weil die Leute müssen kein Geld mehr dafür ausgeben im Großen und Ganzen.
Sie bezahlen mit Aufmerksamkeit.
Genau, sie bezahlen mit Klicks.
Ne?
Genau. Und du gehst dann hoch und machst dein Ding. Für uns ist es halt, für einen Influencer ist es nicht schwer, aber es ist viel zu machen. Aber für den Zuschauer ist jetzt alles relaxed geworden. Und du kriegst auch leichter die Leute auf dein. Musst du was Interessantes machen, dann hast du die Leute bei dir.
Würdest du sagen, dass Qualität trotzdem einer der Erfolgsfaktoren ist?
Definitiv. Definitiv. Deswegen habe ich ja gerade das Beispiel gesagt. Nur noch ein Dings mit dem Handy kurz ein Video machen, gibt es nicht mehr. Du musst qualitative Sachen liefern. Deswegen finde ich, ist es ein Main-Job. Aber dementsprechend verdienst du auch eine Menge Kohle. Eine Menge. Ne? Das heißt, wenn du wirst ja von jeder Plattform bezahlt.
Klar.
Ne? Die Plattformen bezahlen dich bis zum Umfall und nicht wenig. Es gibt Leute, die haben bei TikTok, die verdienen im Monat, keine Ahnung, sag mal 100.000 Euro. Oder hier, bestes Beispiel, dieses OnlyFans. Ne? OnlyFans rauskommt und das ist ja halt, ne, geht ja in die andere Richtung so. Da musst du halt Abos schließen. Aber es gibt Mädels, die haben in OnlyFans, Bro, im Monat 200.000-300.000 Euro.
Da habe ich schon einen Podcast mit Ron Bilecki gemacht, ja, kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Sag mir vom Namen was, ja.
Da ist natürlich auch ganz, ganz viel über dieses Thema gesprochen worden.
Safe.
Ne?
Safe.
Es ist letztendlich ja auch eine Art Social Media, ne? Soziales Netzwerk. Ne?
Genau.
Halt in einer anderen Richtung, definitiv. Aber Fakt ist, man muss ja letztendlich für sein Content, egal welcher Content es ist, letztendlich ja die richtigen Kanäle finden, dass sein Publikum ist.
Genau, das ist das.
Würdest du sagen, dass das Thema Personal Brand oder Personal Branding an sich eine zentrale Rolle spielt für den Erfolg?
Ja, definitiv.
Ja.
Wenn du kein Personal Brand hast oder dich nicht als Marke verkaufen kannst, dann bist du halt einer von, ja, du bist uninteressant. Das heißt, du musst ja deinen Stil und dein Können auf deine Art und Weise in die Menge bringen und immer versuchen, die Konkurrenz irgendwie zu toppen mit deinem eigenen Stil. Weil heutzutage ist es so, wenn 10 Leute so ähnliche Videos machen und du machst auch so ähnliche, kann durch die Decke gehen. Mhm. Aber wenn du was Exclusive hast und das kommt an und ein Personal bei mir, ich bin
was Masse. Heißt für dich Personal Branding? Also was ist dein Personal Brand?
Mein Personal Brand ist mein Name. Mein Name, meine Art und Weise, meine Musik und auch ja, mein Charakter, ich habe eine Aura.
Alles.
Es muss.
Es fängt irgendwo an bei den Klamotten, beim Namen, geht weiter über Attitude, geht weiter über, wie man sich verhält, Inszenierung, alles.
Richtig. Und bei mir ist halt so, wie du siehst, ich bin immer ganz gechillt angezogen, aber ich hab meine Fans halt so gedrillt, dass die mich so nehmen, wie ich bin. Ich mache dem Beispiel, es gibt Leute, die haben sich selber in einem Gefängnis reingetan. Mhm. Wie, sobald die Kamera aufgeht, hey, was geht ab, wie ist das? Wenn die Kamera zugeht, so, was mache ich als nächstes? Depressiv. Ne? Aber bei mir war es halt immer so, Entschuldigung, dass ich das so betone, aber auch wenn ich auf Klo bin, mache ich mich selten. So, meine Fans kennen das. So, die lieben
das. Das lieben die wahrscheinlich. Genau das lieben.
Genau das.
Weil das deine Personal Brand ausmacht.
Genau. So, dieses Scheißegal-Verhalten, so, ne? Natürlich ist nicht alles scheißegal, aber so, ne, wenn es wirklich scheißegal ist, dann ist es halt scheißegal. Ich mache mir jetzt keinen Kopf über alles so, ich muss unbedingt jetzt das präsentieren. Nein, ich bin, wie ich bin. Und das
entweder kommt es an oder nicht.
Richtig.
Und anscheinend kommt es ja ziemlich gut an.
Genau, und auf Krampf kommt gar nichts an.
Ja, das ist richtig. Das ist
halt so.
Jetzt ist es ja so, du bist ja in vielen Kulturen unterwegs. Ne? Genau. Ich glaube, sogar ein größter Markt, in dem du unterwegs bist, ist Türkei.
Genau.
Gefolgt von Deutschland, dann USA und es sind aber auch ganz, ganz viele andere Länder, in denen du unterwegs bist. Merkst du, dass je nachdem, wie du deine deine Marke inszenierst, also dich selbst inszenierst, dass es da kulturelle Unterschiede gibt, also dass vielleicht manche Kulturen damit besser zurechtkommen oder das besser oder besser finden und andere wiederum sagen so, oh, da kann ich eher weniger damit anfangen, eigentlich schon aus kultureller Sicht heraus?
Ja, aber ungeplant.
Okay.
Na, ich habe es ja nicht geplant, dass ich jetzt unbedingt in Türkei Fame machen will. So, ich habe meine Musik gemacht, wie ich es wollte. Und wie gesagt, in anderen Ländern kommt es weniger an, in einigen Ländern kommt es richtig heftig an. Aber da ich halt so ein bisschen oriental mache, so, ich habe erstmal gedacht, so, ich catch die ganze Welt damit. Aber im Endeffekt hat der Markt mich nach Türkei reingedrückt, weil da lieben die. Ich sag dir ehrlich, ich wusste gar nicht, dass Türkei so heftig mit Musik und früher war das ja nicht so. Oder andere Länder, bla bla. Erst als ich die Single rausgekommen habe, habe ich gesagt, aber ich sag dir ganz ehrlich, egal was ich mache, wie ich dir gesagt habe, scheißegal. Ja. Ich gehe nicht in irgendeine Kulturrichtung. Ich lebe in Deutschland, bin nach meiner Meinung auch Deutscher. Ich bin mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen, seitdem auch hier. Und
persische Wurzeln?
Persische Wurzeln, aber ich war selber noch nie in Iran. Ah, ist halt, ja, das ist ein bisschen Trouble halt, ne? So. Ist halt schwer so, ne? Und ja, so ist es halt. Also wie gesagt, kulturell safe, da hast du vollkommen recht, aber geplant nein.
Also ich sag mal, die Marke findet ihren Markt.
Genau.
Letztendlich.
Genau. Das, so ist das.
Hast du das Gefühl, dass Künstler, gerade wenn sie eine gewisse Reichweite haben, mittlerweile einer gewissen Verantwortung unterliegen?
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Wie siehst du das?
Also ich sehe das so, wenn ein Künstler zum Beispiel, ich verabscheue wirklich so Drogen. Ne? Ich habe noch nie Drogen genommen. Hab doch nicht vor oder sonst irgendwas. Ne? Auch nicht probieren, nix. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt ein Rap-Video hast, wo dann die ganze Zeit nur gebufft wird oder irgendwelche Hustensäfte getrunken wird, dies und das, ne? Jedem das sein, ich verurteile auch keinen. Aber du musst vorstellen, die Kiddies sehen das. Die Kiddies sehen das und machen das nach. So. Und seitdem das alles in YouTube erlaubt war, sind doch viele halt abgestürzt. Ja. Ne? Privatleute, Kiddies, bla bla.
Ja, aber sie sehen ja einen Künstler das Idol letztendlich an.
Genau, richtig.
Und ich will auch wie der sein.
Cool, ne? Das ist so. Ja. So, ne? Ich will auch wie der sein, hier ziemlich Xanax, hier ziemlich Codein. Bro, wohin mit dir so, ne? Und dann, jetzt hat aber auch YouTube sehr, sehr stark begrenzt. Ne? Das heißt, wenn es um Gewalt geht, musst du das angeben. Wenn es um Marken geht, musst du vorher schreiben, dass die Leute dich nicht sponsern, sondern das und das. Oder diese Marke sponsert mich. Und wenn es um Sexualität geht, dann gibt es
gar keine Chance.
Klar gibt es so. Bei YouTube macht ja auch, die wollen ja auch Geld verdienen. Bei großen Künstlern kannst du machen, was du willst. Da ist dieses Sperrgrenze weniger. Aber wenn jetzt ein Newcomer kommt zum Beispiel und mal irgendwie zu viel Bein zeigt oder da, ne, ist ja ein Algorithmus, ist ja ein Computer. Ne, manchmal, wenn du Pech hast, also
fast im größten Teil,
genau, und wenn du mal Glück hast, kleine Prozentzahl, wenn du mal Glück hast, dann geht's halt durch. Aber Verantwortung ist safe da.
Also du siehst das wirklich als Problem an, wenn manche Künstler in ihren Videos Drogen konsumieren, wenn sie rapen, das... Es ist ja viel im Rap ja auch dieses Gangster-Image letztendlich.
Genau.
Ist ja Teil dieser Szene letztendlich.
Auch, richtig. Ne? Aber wir machen ja auch Gangster-Musik. Bei uns ist ja auch nichts drin. Und trotzdem haben wir Millionen von Aufrufen. Ne? Also im Endeffekt ist es halt so, du kannst ohne das auch, ne, aber so, wie du sagst, es ist halt schon so integriert, dass du mittlerweile ohne das schon gar nicht mehr in bist, mäßig. Zumindest halt bei den Kiddies.
Also dieses Gangster-Image muss irgendwo ein bisschen aufrechterhalten werden, aber halt eben nicht in diesem Extremum, dass es nachher Schäden finde ich achtet. Ja, absolut, definitiv. Grundsätzlich, wie würdest du so die nächsten Jahre beschreiben? Wo soll es hingehen mit Baby Brown?
Also ich bin so ein Typ, ich mache immer so einen Jahresplan im Vorjahr für das nächste Jahr.
Das ist ja ganz schön spießig eigentlich.
Eigentlich ja. No, ne? Normalerweise, wie gesagt, scheißegal, aber dieses, es ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt genau und blink, ne? Natürlich, jetzt ist die Konkurrenz größer, jetzt musst du ein bisschen mitplanen. Du musst ein bisschen machen. Aber wie gesagt, nicht für die nächsten Jahre. Klar, ich sehe mich in den nächsten Jahren als Ikon. Das kannst du aber nicht planen. Das hast du im Kopf, im Hinterkopf. Aber du planst halt dementsprechend, wie und was und wo du am besten durchkommst. Ne? Und das ist die Planung bei mir. Bei anderen weiß ich nicht.
Machst du es alleine? Hast du ein Team?
Nein, ich mache alles. Ja, ich habe ein Team, natürlich. Aber ich arbeite nicht mit Labels zusammen, zum Beispiel.
Weil keine Plattenfirma?
Nein. Ich habe selber meine eigene
Plattenfirma. Deine eigene.
Genau. Ich habe meine eigene Plattenfirma und release auch nur darüber. Klar habe ich Angebote. Ich habe Angebote von großen Plattenfirmen. Aber das sind dann so, ich mache zum Beispiel, jetzt bezieht sich nicht auf mich allgemein. Ich gebe dir, wie soll ich es erklären? Guck mal, du bist ein Hammerkünstler und ich bin eine hammerkrasse Plattenfirma. Ich will dich haben, gebe dir 300.000 Euro Vorschuss und du signst für mich 2 Alben, jedes Album 3 bis 4 Musikvideos und 3 bis 4 Single-Auskopplungen. So, jetzt ist es aber so, dass du von der Kalkulation, dass die Leute das falsch, ne, besonders die Newcomer, die bekommen 300.000 Euro, drehen voll durch, weil die so viel Geld noch nie gesehen haben, kaufen sich Autos, das, dies, jenes. Und dann, nachdem die sich alles gegönnt haben, kümmern sie sich um den Vertrag. Aber wenn du so überlegst, guck mal, 300.000 Beispiel, du bekommst das. Du musst dafür ein Album machen, das heißt Studiokosten, Mix und Mastering, Promotion. Plattenfirmen machen jetzt nicht so große Promotion, das wird ein bisschen mega. Ne? Musikvideos. Und Musikvideos ist halt so, du musst kranke Videos drehen. Das heißt, klar gehört ein Teil von dem Vorschuss dir. Aber es gibt ja auch Verträge, wo du dann sagst, so, hey, dieses Geld ist dafür.
Ja, ja.
Das ist Geld aber schon
ausgegeben. Oh, okay.
Was machst du dann? Dann bist du allein, wo du schon die 300.000 bekommen hast, schon eine Miese. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe.
So, und irgendwie, dann ist es halt so, die verlangen kein Geld von dir. Ne? Die sagen nicht, ja, du musst das jetzt zurückzahlen. Aber die sagen dann, bis es zurückgezahlt wird, bekommst du keinen Cent. So, und dann kannst du Jahre drauf warten, bis das alles zurückgezahlt wird. Warum? Weil wenn du nicht wirklich integriert bist im Game und bla bla, dann hast du auch halt nicht.
Ja, viele wissen es halt nicht am Anfang. Ne? Gerade wenn du neu irgendwo einsteigst, wie sollst du es wissen?
Ne? Genau, genau. Und dann ist es halt so noch, das Problem ist halt dann auch so, weißt du, die Plattenfirmen, die geben dir halt nicht so viel an prozentuellen Satz. Ne? Wenn die wirklich was Krasses in dir sehen, und das ist one in 100.000, dann, ne? Dann kriegst du das gebacken. Dann kriegst du auch einen 50-50-Deal. Aber ein normaler Deal ist dann so 20% kriegst du. Und du musst.
Da werden auch Kosten abgezogen und was weiß ich was
anderes. Und du musst von den 20% die 300.000 zurückzahlen. Ja, happy birthday, halleluja.
Ja, nee, ganz klar, definitiv. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist ja bei uns auch ähnlich in unserer Branche. Wir arbeiten ja viel mit Startups zusammen. Ja. Und da ist halt auch so, ne? Viele junge Startups, Unternehmer, die eine geile Idee haben, irgendwas Besonderes, wenn du da in den falschen Investor kommst, ne? Seien die halt auch extrem
definitiv
Kack-Deals, ne? Oder im Nachhinein die Idee ausgeschlachtet wird, Millionen Umsätze generiert werden und der Gründer selbst eigentlich, ne? Der Künstler im Business in dem Fall, verdient natürlich nichts, ne? Und dann nur ganz, ganz wenig. Ne? Deswegen, also ganz wichtig an alle da draußen, halte die Augen offen, wenn es darum geht, irgendwelche Deals zu signen. Aber
immer mit einem Anwalt.
Verträge zu unterschreiben und holt euch da gute Berater an die
Seite. Berater, dicke Anwälte, die sich am besten in Musik, auch Musikanwalt. Also, dass du wirklich nicht in einem Fettnäpfchen.
Aber das ruiniert halt auch. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, die Musik gäbe es morgen nicht mehr. Gibt es irgendetwas anderes, was du machen würdest?
Also ich sag dir ehrlich, ich bin mir nicht zu schade. So.
Ja, gibt es einen anderen Traumjob, den du sagen würdest, okay, wenn es die Musik nicht wäre, dann hätte ich auf jeden Fall, keine Ahnung, ich wäre Steuerberater geworden, oder?
Also ich kann dir, wie gesagt, da ich so ein scheißiges Verhalten habe, kann ich das nicht genau sagen, aber ich bin zum Beispiel, ich habe früher sehr gerne gemalt. Jetzt heutzutage, ich gucke mir zum Beispiel so Waffenschmiede an.
Okay.
Im Fernsehen, weißt du, so Das sind so Waffenschmiede, die machen dann so, ne, die Schwerter und was
weiß ich. Ist ja auch künstlerisch irgendwo.
Safe, safe. Oder ich liebe Kochen. Mhm. So, ne? Ich sag dir ehrlich, ich sag zu meiner Frau auch immer, ich sag, ey, ich will einen Kochkurs machen, so, ne? Ich kann kochen, mhm. Ich bin jetzt kein Koch, ne? Aber zum Beispiel, wenn die Musik nicht spielt, ich will voll in die Kochrichtung gehen. Restaurant, Koch, bla, bla.
Ja, du bist ein sehr kreativer Mensch. Ich glaube, man muss auch eine gewisse Kreativität in sich haben, ne? Um da auch letztendlich generell künstlerisch unterwegs zu sein.
Definitiv.
Unabhängig, in welchem Bereich das ist.
Ich sage mal so, du musst halt eine Waffel haben. Sonst kannst du nicht. Ja, sonst kannst du nicht. Irgendwie, ne? In dem Business auf jeden Fall nicht. Ja, da musst du wirklich schon.
Ich glaube, wenn du dir mal durch die Bank anguckst, sei mal jetzt dahingestellt, wie man Erfolg definiert. Das definiert ja jeder anders.
Genau.
Aber wenn du dir mal so erfolgreiche Menschen anguckst, ne? Also Business-erfolgreiche Menschen.
Genau.
Die wenigsten davon haben keinen an der Waffel. Die meisten haben einen an der Waffel.
Genau, das meine ich. Ne? Und die einen an der Waffel haben, die sind halt exklusiver. Ne? So.
Anders.
Anders, genau. Anders und anders ist halt immer cooler, finde ich.
Absolut.
Ne? Anders ist halt...
Gut, mein Lieber, wir sind fast am Ende. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich gerichtet, natürlich auch in Richtung unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Nehmen wir mal an, es gibt jetzt da junge Künstler und Künstlerinnen, die sagen so, oh, ey, ich will auch erfolgreich werden in meinem Business. Wenn du jetzt so die drei wichtigsten Dinge nennen müsstest, worauf die achten sollen, um wirklich erfolgreich zu werden, um eine Marke zu werden in diesem Bereich, welche drei Dinge wären das, was du denen an die Hand geben würdest?
Also das Erste ist immer, sei du selbst. Ne, so, sei du selbst und hab keine Angst, das zu machen, worauf du Bock hast. Weil das ist die Exklusivität. Zweitens, Social Media ist das A und O heutzutage. Ohne das, ich meine ohne das, aber richtig, wirklich, Vollgas. Ohne Vollgas, zumindest der Anfang, das erste Jahr. Du musst Vollgas geben, du musst, Entschuldigung, deinen Arsch aufreißen. Und Social Media, safe. Und das dritte ist halt so, lauf nicht hinterm Geld her. Mein Papa hat mir damals immer gesagt, der hat zu mir gesagt, guck mal, denk nicht an Geld. Mach dein Ding und irgendwann läuft das Geld hinter dir selber her. Ich habe das nie verstanden, wie das Geld läuft hinter mir her. Aber dann habe ich mein Business gemacht, habe darauf gehört und irgendwann, wie ist das Geld mir hinterhergerannt? Die Leute rufen mich an jetzt. Ich muss niemanden mehr anrufen und sagen, hey, kann ich bei euch auftreten, bla bla. Die Leute rufen mich an und mein Plan ist so. Und ich muss denen sagen, hey, an dem Termin kann ich nicht. Das ist das Geld, was hinter dir. Wenn du an Geld denkst, kommt das Geld nicht.
Mein Lieber, lauf dem Geld nicht hinterher.
Genau.
Dann rennt das Geld irgendwann dir hinterher. Mega geile Worte zum Abschluss. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dass du hier in meinem Podcast so ein bisschen auch die Hosen runtergelassen hast und einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Weil letztendlich die Parallelen zwischen unternehmerischem Business, Musikbusiness, Produktbusiness, die sind so nah aneinander. Die sind so stark aneinander. Und ich glaube halt, dass wenn sich Marken generell Gedanken drüber machen, wie es in anderen Bereichen einfach funktioniert und sich da mal so ein bisschen Tipps holen und auch mal über den Tellerrand gucken, dass man dann nur gewinnen kann. Ja?
Safe. Kopier nichts, hol dir
genau
Einflüsse, hol dir Inspiration,
andere Ideen. Ne?
Kopier nichts, weil dann bist du einer
von austauschbar
und genau, safe,
langweilig. Ja, ihr da draußen, herzlichen Dank, dass ihr heute zugehört oder wenn ihr bei YouTube seid, zugeschaut habt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, freue mich, euch wiederzusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Tommy. Ciao.
Ciao, ciao.